Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir tauchen heute mal wieder für einen Moment in das Leben von ganz unterschiedlichen Menschen ein, die ihre Geschichte teilen wollen. Stories. So leben wir wirklich im Moment. Ihr hört dazu Nina. Sie erzählt, wie eine Diagnose ihr Leben verändert hat. Auch mit dabei Feed. Er hat es geschafft, für sich die Zeit zu stoppen. Christian verschwindet regelmäßig im Social-Media-Strudel. Er hat Pläne gemacht, was er stattdessen gern tun würde. Den hört ihr später. Jetzt zu Nina. Sie ist Epileptikerin und hatte immer mal wieder Anfälle. Dann hat ein Arzt entdeckt, dass eine Herzrhythmusstörung die Ursache war und dass sie schon mehrere Male fast an einem plötzlichen Herztod gestorben wäre. Mein Kollege Tom Westerholt, der hat mit Nina gesprochen. Er wollte wissen, wie sie denn reagiert hat, als sie erfahren hat, wie fragil ihr Herz ist.
Ja, also das war ehrlich gesagt eine ziemlich spontane Reaktion, dass ich quasi, natürlich war ich erst geschockt und so weiter, aber das ging dann relativ schnell über in eben dieses fast ekstatische Gefühl von Lebendigkeit. Also wir sind dann direkt aus dem Krankenhaus raus, weil ich einfach so schnell wie möglich da raus wollte. Und es hat geregnet und wir sind irgendwie durch Berlin gefahren und ich habe alles so wahnsinnig intensiv wahrgenommen. Einfach weil es immer selbstverständlich war, dass ich am Leben war und in dem Moment ich erfahren hatte, dass ich in sehr konkreten Momenten in meinem Leben einfach ja, hätte sterben können und es da hätte vorbei sein können. Als ich bei meiner Tante übernachtet habe, als ich ein Praktikum gemacht habe, ganz, ganz viele ja, Situationen, wo ich einfach hätte sterben können. Und wenn man dann merkt, man ist immer noch da und das ist ein unfassbares Glück, dann fühlt man sich einfach wahnsinnig lebendig.
Bist du grundsätzlich auch vorher schon, bevor du das so genau gewusst hast, ein Mensch gewesen, für den das Glas eher halb voll als halb leer war? Also warst du immer schon so positiv eingestellt?
Ja, ich würde sagen, ich habe das Glück, dass das auch schon immer so war. Ich würde auch sagen, es grenzt manchmal an Naivität. Aber ich finde, wir sollten vielleicht auch Naivität nicht ganz so negativ sehen, wie wir es ganz oft tun.
Dir wurde gesagt, und das finde ich wirklich heftig, du hättest eine Überlebenschance von 3-40%. Mhm. Das sind wirklich heftige Zahlen. Was hat das mit dir gemacht? Wie hast du das verarbeitet für dich?
Ja, also man muss dazu sagen, dass es jetzt quasi nicht die Überlebenschance ist jetzt in Zukunft, sondern einfach die Chance, dass ich in dem Moment, wo ich die Diagnose bekommen habe, überhaupt noch da saß in diesem Krankenhausbett. Und dann wurde mir natürlich ein Defibrillator eingesetzt und der hat jetzt auch schon ein paar Mal mir eben das Leben gerettet. Das heißt, jetzt kann ich mich schon um einiges sicherer fühlen. Aber natürlich ist das was, was, wenn man diese Zahl dann eben hört oder liest, das macht was mit einem. Also keine Frage, dann wird es eben sehr viel konkreter, was man sonst eben einfach immer so sagt. Man sagt ja ganz oft so, das Leben ist kurz und dann guckt man irgendwie ein bisschen betroffen und nickt und dann redet man wieder über was ganz anderes.
Über das Wetter zum Beispiel.
Genau, richtig. Und so lebt man quasi. Und wenn dann jemand kommt und einem sagt, das ist super unwahrscheinlich, dass du überhaupt noch hier bist, dann fängt man natürlich an, sich so ein bisschen zu fragen, okay, was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt nicht mehr hier wäre? Was hätte ich nicht mehr erlebt? Mit welchen Einstellungen wäre ich dann eben gestorben? Wen hätte ich nicht mehr kennengelernt? Und dann natürlich auch die Frage, ich kann jetzt natürlich auch nicht für die Zukunft sagen, dass ich davon ausgehen kann, irgendwie, was weiß ich, 83 Jahre zu werden oder sowas. Es ist ja nicht wie beim Joghurt im Kühlschrank, dass man da so ein Ablaufdatum hat und dann kann man damit irgendwie planen, sondern es kann eben auch jetzt in Zukunft jederzeit vorbei sein. Und das ist dann natürlich schon so eine Sache, wo man denkt, lebe ich denn das Leben, was ich auch wirklich leben möchte? Ich habe darüber dann eben so ein Buch geschrieben und in dem Buch habe ich die Formulierung versucht zu benutzen, ein sterbenswertes Leben zu leben. Und das hat mein Lektor mir dann rausgestrichen, weil er gesagt hat, das klingt zu krass. Aber im Endeffekt ist es das. Wie kann man so leben, dass man am Ende quasi zufrieden sterben
ja,
kann?
Ja, und so wie du es formulierst, auch letzten Endes, wenn man es noch ein bisschen überspitzen möchte, auch unabhängig davon, wann das Leben zu Ende ist, oder?
Genau, richtig, weil wir es eben nicht wissen.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund gehen wir aber davon aus, dass wir alle irgendwie die 90 erreichen. Und besonders in dem Alter, in dem, ich habe das ja Mitte 20 bekommen, die neue Diagnose. Und das ist ein Alter, in dem man sich normalerweise eben nicht damit beschäftigt, dass man sterblich ist und dass es jederzeit vorbei sein kann. Aber ich muss sagen, ich sehe das jetzt auch als ziemliches Geschenk eigentlich, dass ich mit diesem Thema eben jetzt konfrontiert werde, wo ich noch was verändern kann und nicht dann, wenn ich ja irgendwann auf meinem Sterbebett liege und dann nur noch sagen kann, oh, hätte ich mal dies und das getan.
Ja, und dann festzustellen, dass das Leben eben doch kein Konjunktiv ist, ne?
Genau, richtig.
Dein Buch heißt Plane nicht, lebe. Heißt das auch, dass du ab diesem Selbstverständnis, als du das für dich entwickelt hast, dass du ab da keine Pläne mehr gemacht hast?
Also ich würde nicht sagen, dass ich keine Pläne mehr mache und das ist auch nicht das, was ich anderen Leuten empfehlen würde. Da ist dieser Titel ein bisschen irreführend. Es geht mir vielmehr um große Masterpläne, weil ich hatte dann das Gefühl, als ich quasi in den Tagen und Wochen nach der Diagnose eben so ein bisschen nachgedacht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich mein Leben halt bis dahin sehr nach so einem Masterplan ausgelegt habe. Das heißt, ich wusste ganz genau, okay, ich mache jetzt folgende, mir ging es da sehr viel um Karriere auch, mache jetzt folgende Karriereschritte und in ein paar Jahren sehe ich mich dann hier und da und vielleicht hat man irgendwie nochmal drüber nachgedacht, ob man Familie haben will oder nicht.
Ja, so 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, ne?
Und, genau.
So der Zeitstrahl, der klassische.
Richtig. Dann auch das, was man irgendwie ganz gut auf Familienfeiern immer erzählen kann, wenn die Leute fragen so, und was hast du jetzt damit vor und so, wenn man halt im Studium ist. Ja, also danach habe ich ganz klar gelebt und hatte dann das Gefühl, dass das eigentlich irrwitzig ist, so zu leben, wenn ich ja gar nicht weiß, was passieren wird. Zum einen weiß ich nicht, wer ich sein werde in Zukunft. Zum anderen, und wir sehen das ja die ganze Zeit, es können einfach Dinge passieren, die unseren Masterplan wahnsinnig über den Haufen werfen.
Ganz genau, von jetzt auf gleich.
Von jetzt auf gleich. Und life happens while you're busy making other plans. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen das, was mir eben auch vor Augen geführt wurde, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte, obwohl das alles so unplanbar sich eben anfühlt, trotzdem natürlich das Gefühl haben, dass ich das Leben lebe, was ich wirklich leben will, weil es mir darauf ankommt. Und dann habe ich eben so einen Ansatz entwickelt, wie man so flexibel wie möglich, aber eben doch so selbstbestimmt wie möglich leben kann.
Ich fühle das total, weil ich das mit den Plänen machen so wirklich für kommende Jahre auch längst aufgegeben habe, einfach aus der Erkenntnis, dass es so oft anders kommt, ne, als man das selber so gedacht hat und das auch ohne lebensbedrohliche Krankheit. Aber viele von uns wollen ja zumindest doch schon gerne so ein bisschen. Was sagst du Leuten, die nicht davon runterkommen, dass ihnen das schon wichtig ist, so ein bisschen wenigstens zu gucken, so was mache ich als nächstes, so was kann der nächste Schritt sein? Funktioniert das deiner Ansicht nach?
Klar, also ich muss auch sagen, natürlich habe ich auch das Bedürfnis, so ein bisschen zu wissen, in welche Richtung geht's denn. Und da würde ich eben genau diesen Unterschied machen zwischen, ja, Visionen, würde ich jetzt mal sagen, und eben diesen starren und fixen Masterplänen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man so ein grobes Bild davon hat, wo man in etwa hin will. Und das ist für mich ganz oft einfach so eine Art Bauchgefühl. Also ich habe zum Beispiel ein Wort für mich entwickelt, was sich einfach richtig anfühlt und das ist Erlebniskuratorin. Und das ist das, was ich sein will, aber das kann ich in ganz, ganz unterschiedlichen Arten und Weisen sein. Also das kann ich zum Beispiel, indem ich Workshops gebe, das kann ich aber auch sein, indem ich eine Party für eine Freundin organisiere. Da erschaffe ich dann quasi Erlebnisse für mich und andere und das ist das, was ich tun möchte. Und wie ich das mache, also wie ich diese Vision mit Leben fülle, das ist was, wo ich eben flexibel bleiben will, wo ich eben nicht diesen Plan machen will.
Bei dir ist es jetzt eine Herzdiagnose gewesen, die dich auf diese Spur gebracht hat, die dir Dinge hat deutlich werden lassen. Wärst du in eine ähnliche Richtung gekommen, wenn es bei dir nicht so krass gewesen wäre? Hast du das Gefühl, dass du jetzt dein Leben freier lebst, als du es vielleicht sonst getan hättest?
Ja, also ich würde sagen, das hat mir natürlich geholfen, dieses Erlebnis zu haben. Und ich würde gerne deine Frage so beantworten, dass wir das auf keinen Fall brauchen, solche Erfahrungen. Und ich bin davon überzeugt, dass man sein Leben auch eben verändern kann, ohne ja, zu erfahren, dass man x-mal fast gestorben wäre. Trotzdem hat das natürlich einen gewissen Effekt, wenn man so ein Erlebnis hat. Und ich kann gar nicht richtig sagen, wie ich leben würde und ob ich mich die Dinge getraut hätte, die ich jetzt gemacht habe, meinen Job zu kündigen zum Beispiel und so weiter, ob ich das gemacht hätte, wenn mir das nicht passiert wäre. Also ich würde es mir wünschen, aber ich frage mich, ist für mich auch eine offene Frage, wie schaffen wir es, ohne ein solches Erlebnis dann den Mut zu finden, zu sagen, okay, ich hinterfrage das, was ich gerade tue.
Das ist wirklich schwierig, ne? So ein bisschen eine tägliche Herausforderung. sich treiben zu lassen, sich aber gleichzeitig darüber bewusst zu werden, dass jeder Moment ja irgendwie doch einzigartig ist. Ganz schön deep heute.
Deutschlandfunk Nova.
Das wäre doch herrlich, wenn wir so eine Stopptaste fürs Leben hätten. Oder gleich, ja, eine Fernbedienung. Der erste Kuss, also wenn man so richtig verknallt ist und Bock hat, immer wieder auf Repeat. Doofe Sachen, klar. Zack, vorspulen. Und einen Sonnenuntergang in Slow-Mo. Das hätte auch was. Feed, der hat während seines Medizinstudiums ein Auslandssemester gemacht in Japan 2019. Und dort hat er ein ganz besonderes Zeitgefühl entwickelt. Davon hat er uns erzählt. Ich wollte wissen, wie denn sein Alltag vor dem Auslandssemester aussah.
Also vor dem Auslandssemester hatte ich eigentlich keine freie Zeit. Also ich war immer unterwegs. Ich bin morgens früh aus dem Haus und bin erst spät abends wieder zurück. Es war immer was zu tun, auch wenn es irgendwie Wochenende war. Ich konnte nie mich einfach nur ausruhen, weil ich wusste, die Sachen, die häufen sich einfach an, wenn ich nichts tue. Und so hat es sich angefühlt, bevor ich ins Auslandssemester gegangen bin.
Wie war es denn dann, als du da angekommen bist?
Da ging eigentlich alles relativ schnell, weil es waren massiv viele Eindrücke in kürzester Zeit. Also man hat tausende von neuen Gesichtern gesehen und man musste sich erstmal sortieren, okay, was behalte ich jetzt bei mir, wo bin ich überhaupt?
Und wie ist es dir da mit der Zeit und dem Zeitempfinden gegangen? Weil du hast ja gesagt, in Deutschland war das alles so ein Strudel, das kennen wir ja, und dann warst du da und hattest auf einmal auch ganz viele Eindrücke.
Das war die erste Woche so. Aber sobald die erste Woche vorbei war und das eigentlich Außenstudium angefangen hat, dann hat sich die Zeit für mich plötzlich viel, viel langsamer angefühlt. Als würde die Uhr viel langsamer ticken. Und das lag daran, dass all meine Freunde, die ich da kennengelernt habe, Credit Points sammeln mussten. Also sie mussten Pflichtkurse besuchen. Ich dagegen hatte keine Verpflichtungen und konnte machen und tun, was und wo ich will.
Und was hast du mit dieser Mehrzeit dann gemacht?
Ja, also ich habe erstmal ganz verschiedene Parks angeschaut. Also in Japan gibt es ganz viele Gärten, egal wo man in der Stadt ist. Man findet immer so in 100 bis 200 Meter einen grünen Platz. Und ich habe halt die verschiedenen Gärten angeschaut und habe mich einfach hingelegt und geschlafen. Ich bin eigentlich gar kein Typ für den Mittagsschlaf, aber ich habe das so in Japan für mich entdeckt. Mhm. Weil was soll ich mit der ganzen Zeit machen? Ich kann schlafen und danach stehe ich auf und habe immer noch unglaublich viele Stunden Zeit.
Und das hat dich gar nicht nervös gemacht, weil du ja davor so krass getaktet warst. Also du konntest da so loslassen und dich in dieses neue Zeitgefühl so reinlegen.
Genau, ich habe mich wirklich frei gefühlt und das war anfangs ganz komisch. Ich wusste nicht, wie macht man nichts. Mhm. Ich kannte das nicht mehr. Und das habe ich erst in Japan kennengelernt. Einfach nichts tun und einfach dahin vegetieren, wie man so schön sagt.
Wie hast du denn da die Menschen erlebt? Wie sind sie mit ihrer Zeit umgegangen?
Es kommt ganz darauf an, wo man ist. Also als ich selber in Tokio war, dann waren ganz viele Leute, die super schnell an mir vorbeigelaufen sind. Die Japaner selbst, die arbeiten ganz viel und Arbeit ist da eine ganz, ganz hohe Priorität. Was es aber auf der anderen Seite gibt, sind sogenannte Slow-Taxis. Das habe ich bei Galileo gesehen. Und zwar zahlt man dafür, in einem Taxi zu sitzen, der einfach extra langsam fährt.
Okay.
Um so ein bisschen den Alltag zu entschleunigen.
Okay, das kann man sich hier gerade irgendwie gar nicht vorstellen, weil ja normalerweise immer so schnell, schnell, schnell ist. Und was würdest du sagen, hat sich die Geschwindigkeit deines Alters jetzt in Deutschland irgendwie geändert, seit du aus Japan zurück bist?
Ja, es hat sich in dem Sinne geändert, dass ich immer wieder auf Stopp drücken muss, ja, weil ich jetzt das anders kenne. Davor habe ich mich einfach so der Zeit hingegeben, bin einfach mit dem Zeitfluss mitgegangen, so schnell wie er auch mir vorkam. Aber jetzt nach Japan war es so, ich bin Herr meiner eigenen Zeit geworden. Das heißt, zu bestimmten Zeitpunkten sage ich mir jetzt, stoppe ich die Zeit und bin einfach für mich selbst.
Okay, wie stoppst du die Zeit und bist einfach nur für dich selbst? Das hört sich fantastisch an.
Es hört sich fantastisch an, ist aber auch echt schwieriger als so gesagt. Und zwar mache ich einfach nichts. Und das hört sich jetzt auch total komisch an. Für mich vorher auch, bevor ich nach Japan gegangen bin. Weil was heißt es, nicht zu tun? Nicht zu tun heißt es wirklich, nichts zu tun. Also keine Musik, keine irgendwelchen anderen Stimulationen extern, sondern einfach bei sich zu sein.
Klingt schon ein bisschen erstrebenswert. Ihr habt Feed gehört, er hat mit uns über sein Zeitgefühl gesprochen. Digital Detox, also eine Entgiftungskur von Social Media, das kann ganz schön schwer fallen, vor allem wenn man so richtig in diesem Rabbit Hole drin ist. Also einmal Smartphone in der Hand und dann TikTok, Insta, Twitter und gar nicht mehr da rauskommen. So ging es auch Christian aus Köln. Mein Kollege Tom Westerholt, der hat sich mit ihm ausgetauscht. Er wollte wissen, warum eine Social Media Auszeit überhaupt notwendig war.
Also oft merkt man, dass man eigentlich nur das Handy in die Hand nahm, um etwas nachzugucken. Aber dann ist man plötzlich auf Instagram gelandet oder auf Twitter. Und vielleicht will man auch da nur kurz was nachgucken, aber dann ist man in dem Feed und scrollt und guckt sich die Stories an. Und dann dauert das 10 Minuten und dann denkt man, eigentlich wollte ich doch was anderes machen. So entsteht das. Dann denke ich mir irgendwann, das ist mir zu viel.
Jetzt hast du tatsächlich irgendwann gemerkt, das geht so nicht mehr weiter. Was war das für ein Gefühl, als dir das aufgefallen ist? War das eine Form von Nervosität oder hast du schlechte Laune drüber gekriegt? Oder tatsächlich auch so ein Gefühl von Zeitverlust, wenn du online warst?
Also ich habe da zwei Gründe, warum ich darunter leide. Und zwar erstens die FOMO. Man sieht ja bei Instagram vor allem immer so, was andere Leute gerade machen, wo die im Urlaub sind und was für ein schönes Auto sie sich gekauft haben und was für ein schönes Haus sie haben und so weiter. Da wird man ja irgendwie neidisch, weil ja auch, glaube ich, viele Leute so tatsächlich absichtlich posten, womit man andere ein bisschen neidisch machen will. Man zeigt ja immer nur Schönes. Also das heißt, da entsteht dann so FOMO, auch wenn ich das gar nicht will.
Ja.
Und der zweite Faktor ist für mich, dass ich ein paar Hobbys habe, denen ich eigentlich gerne nachgehe. So Klavierspielen, Videospiele, würde auch gerne was zeichnen, Fahrradfahren. Und manchmal macht man den ganzen Tag nichts anderes als Social Media gucken und habe dann aber diese schönen Hobbys total vernachlässigt. Dann habe ich mir gedacht, was bringt mir dann mehr im Leben? Also was bringt es mir, wenn ich mir die ganze Zeit diese Feeds angucke? Im Vergleich zu schönen Fahrradfahren und Klavierspielen.
Ja, Stichwort FOMO hast du selbst gesagt, also Fear of Missing Out, kann ja auch bedeuten, so die Angst zu haben, irgendwas zu verpassen, wenn man nicht die ganze Zeit dranbleibt. Kennst du den Sog auch?
Das ist für mich bei Twitter eher so. Also bei Twitter sieht man ja viel mehr so Nachrichten, was so in der Welt passiert vielleicht, als bei Instagram. Zumindest ist es bei mir so in meiner Blase. Und manchmal denke ich, worüber sprechen die denn da alle gerade so? Irgendwas ist wohl in der Politik passiert. Ich muss mal gucken, was da ist. Und das gucke ich dann bei Twitter, weil ich dann sonst denke, ich hätte das verpasst. Und andererseits denke ich mir, ist das wirklich so wichtig? Muss ich immer komplett informiert sein im Leben? Kann man nicht auch gut überleben, wenn man nicht alles mitkriegt?
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du irgendwann wirklich für dich festgestellt hast, es ist dermaßen zu viel, dass es dir nicht gut tut. Du brauchst einen Break. Wie war das beim ersten Mal, dieses radikale dann Löschen von der App? Wie hat sich das angefühlt in den ersten, ich weiß nicht, Stunden, Tagen? Wie lange hast du das beim ersten Mal ausgehalten?
Also ich würde sagen, ich war jetzt nicht so megasüchtig, sondern nur so wie jeder andere wahrscheinlich auch. Ne? Hab halt viel, so vielleicht am Ende ein paar Stunden am Tag doch, aber oder auch weniger oder mehr, die Apps benutzt. Ich habe dann irgendwann so einen Film gesehen, wo es darum ging, wie Social Media uns halt absichtlich so beeinflusst und süchtig macht.
Ja.
Und als Webentwickler weiß ich auch, wie das funktioniert. Ne? Also diese ganzen Reactions, die man zu einem Post gibt, sind halt nicht ohne Grund da, sondern damit dann halt basierend auf irgendwelchen psychologischen Faktoren uns ganz bestimmte Sachen präsentiert werden in einer bestimmten Reihenfolge.
Die Sache mit dem Algorithmus.
Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, das will ich eigentlich nicht. Ich will mich nicht so manipulieren lassen auch. Und habe die dann einfach, habe gesagt, bevor ich jetzt nur versuche, nochmal irgendwie weniger Social Media, dann lösche ich die direkt komplett und habe die Apps gelöscht. Und da kann ich sagen, also problematisch ist das nicht. Ne? Danach habe ich jetzt nicht Entzugserscheinungen. Es ist wie gesagt nur, dass ich irgendwann mal denke, ich verpasse was. Aber eigentlich geht es mir dann besser.
Also ist das tatsächlich dann auch der Grund, diese Angst, was zu verpassen, dass du die Apps dann doch wieder aufs Handy drauf installierst?
Ja, genau. Leider. Also das ist es dann hauptsächlich. Es ist nicht so, dass ich denke, ach, mir ist so langweilig, ich brauche unbedingt dieses Zeug, sondern nur, weil ich sonst vielleicht was verpasse.
Das sagt Christian. Mein Kollege Tom Westerholt hat mit ihm über Digital Detox gequatscht.
Deutschlandfunk Nova.
Stories. So leben wir wirklich im Moment. Die Folge ist jetzt vorbei und vielleicht habt ihr so ein bisschen Inspiration mitgenommen. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken an 0160 913 60 852. Ihr könnt natürlich auch gerne eine Sprache machen. Das ist die WhatsApp-Nummer der Ab 21 Crew. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis gleich.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.